Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Nein, keine Abstriche bei den Renten. Nein, keine Anwälte speziell für die Tiere. Aber ja zu Regeln für die Forschung am Menschen. Diese drei Entscheidungen des Schweizer Stimmvolkes sind Hauptthemen der heutigen Sendung. Weitere Schlagzeilen: Die Zürcher Stadtregierung wird grüner, das Parlament grün-liberaler. In Nidwalden ist die SVP und nicht mehr die CVP stärkste Kraft im Parlament. Und die Stadt St. Gallen spricht sich mit großer Mehrheit dafür aus, den Privatverkehr auf dem heutigen Stand einzufrieren. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Das große Thema des Tages war, ist die berufliche Vorsorge, die sogenannte zweite Säule der Altersvorsorge. Soll man deren Leistungen nach unten korrigieren, um die Finanzierung langfristig zu festigen? Nein, sagen 73% der Stimmenden bei einer Beteiligung von 45%. Thomas Akola.
Das Nein ist einhellig. Kein einziger der 26 Kantone hat der Vorlage zugestimmt, die mittelfristig kleinere Renten zur Folge gehabt hätte. Besonders wuchtig fiel die Ablehnung in der Romandie aus. Im Kanton Jura kreuzten gar 85% das Non auf ihrem Zettel an. Etwas weniger schlecht schnitt die Vorlage in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz ab. In Appenzell-Innerrhoden stimmten immerhin 42% mit Ja. Tagessieger sind die linken Parteien und Gewerkschaften. Sie sprechen von einem Denkzettel an die Adresse der Finanzbranche, die nun für mehr Transparenz sorgen müsse. Und die Gewerkschaft Unia fordert einen Abbruch der 11. AHV-Revision. Weitere Sparübungen würden nicht akzeptiert. Bei den bürgerlichen Parteien und den Wirtschaftsverbänden hatte man offensichtlich mit einer Niederlage gerechnet. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei groß wegen der Folgen der Finanzkrise. Doch das Faktum, dass immer mehr Menschen immer älter werden und immer länger Rente beziehen, bleibe bestehen.
Thomas Akola. Wir bringen mehrere Beiträge zu dieser und den anderen nationalen Abstimmungen, Reaktionen aller Art, Interview mit dem Innenminister, Kommentare. Zuerst aber Christian Lüscher mit dem Überblick über die weiteren Ergebnisse des Tages.
Zürich bleibt der einzige Kanton, der einen Tieranwalt hat. Gut 70% der Stimmenden haben es abgelehnt, die Kantone zu verpflichten, solche Anwälte einzusetzen. Am deutlichsten ist die Ablehnung in Appenzell-Innerrhoden und Obwalden mit 84%. Am meisten Zustimmung gab es mit 44% in Basel-Stadt. Die Schweizer Bevölkerung möchte einheitliche Regeln zur Forschung am Menschen. Der Verfassungsartikel wurde mit 77% gutgeheißen. Kein einziger Kanton stimmte dagegen. Damit gibt es eine Grundlage für den Schutz von Personen, die an Forschungsprogrammen teilnehmen. Umstritten war, ob dies bei urteilsunfähigen Personen wie Kindern oder Dementen überhaupt erlaubt sein sollte. In der Zürcher Stadtregierung erhalten die Grünen voraussichtlich einen zweiten Sitz auf Kosten der FDP. Das zeichnet sich nach der Auszählung von 7 der 9 Wahlkreise ab. Rot-Grün dürfte demnach künftig 6 der 9 Sitze in der Stadtregierung innehaben. Weiterhin nicht in der Zürcher Regierung ist die SVP. Stadtpräsidentin Corinne Mauch kann mit einer klaren Wiederwahl rechnen. Bei den Wahlen für das Parlament der Stadt Zürich sind die Grünliberalen die großen Gewinner. SP und CVP haben in allen Wahlkreisen Stimmenanteile verloren. Auch die FDP verliert Stimmen. SVP und Grüne bleiben etwa gleich stark. Bei den Parlamentswahlen in Nidwalden und Obwalden hat die SVP stark zugelegt. Im Nidwaldener Parlament wird die SVP stärkste Fraktion. Sie gewinnt 8 Sitze dazu und besetzt jetzt 19 der 60 Sitze. Auch in Obwalden gewinnt die SVP im Parlament zusätzliche Sitze, dort sind es 5 mehr. Sitze an die SVP verloren haben in beiden Kantonen vor allem die christlichen Parteien. Bei der Wahl der Regierungen holt die SVP in Nidwalden einen zweiten Sitz. Rees Schmid zieht neu in den Regierungsrat ein. Ebenfalls neu gewählt wurde Hans Wicki von der FDP. Auch die drei bisherigen schafften die Wahl im ersten Anlauf. Damit sind in Nidwalden 5 der 7 Regierungssitze besetzt. In Obwalden schaffte die SVP den Einzug in die Regierung nicht. Die Parteienzusammensetzung in der Regierung bleibt somit unverändert. 2 FDP, 2 CVP und einer von der CSP. Ebenfalls unverändert bleibt die Zusammensetzung der Regierung in Glarus. Die vier bisherigen wurden wiedergewählt und die SP konnte ihren Sitz mit Christine Bickel-Fetsch verteidigen. In Uri ist der zweite Ständeratssitz noch nicht vergeben. Keiner der drei Kandidaten hat das absolute Mehr erreicht. Im ersten Wahlgang erhielt der parteilose Markus Stadler überraschend am meisten Stimmen. Die Freiburger Stimmenden haben den Beitritt zu Harmos klar angenommen. Eine Elternorganisation hatte das Referendum gegen die Schulharmonisierung ergriffen. Mit dem Freiburger Ja haben 12 Kantone der Harmonisierung der obligatorischen Schule zugestimmt. Wenn 18 Kantone zustimmen, könnte Harmos auf alle Kantone ausgeweitet werden. Im Thurgau werden die Privatschulen auch in Zukunft nicht gleich viel Geld bekommen wie die staatlichen Volksschulen. Die Stimmenden haben klar Nein gesagt zur Initiative für eine freie Schulwahl. In der Stadt St. Gallen darf der Verkehr von Autos und Motorrädern nicht mehr zunehmen. Es gab ein Ja zur Initiative, die verlangt, dass nur der öffentliche und der Veloverkehr wachsen dürfen. In der Stadt Bern werden in Zukunft mehr Polizisten unterwegs sein. Die Polizeipräsenz wird aber nicht so stark erhöht, wie es eine Initiative forderte. Angenommen wurde der Gegenvorschlag der Stadtregierung. In Kleinbasel wird das Landhofareal nicht überbaut. Die Initiative, die das Areal des ehemaligen FCB-Stadions als Grünfläche erhalten will, hat sich in der Abstimmung durchgesetzt. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann hat das Weltcup-Springen im finnischen Lahti gewonnen. Wir sind beim Sport mit Juliette Leuthold.
Simon Ammann siegte auf der Großschanze überlegen vor dem Polen Adam Małysz und vor dem Österreicher Thomas Morgenstern. Im Gesamtweltcup baute Simon Ammann seinen Vorsprung auf Gregor Schlierenzauer aus, auf 107 Punkte. Im Ski Alpin hat Dominique Gysin den Super-G von Gramontana gewonnen. Die Schweizerin siegte vor den beiden US-Amerikanerinnen Lindsay Vonn und Julia Mancuso. Nadia Stieger wurde Vierte, Platz 3 verpasste sie um 0,04 Sekunden. Auch für das Schweizer Männerteam gab es einen Podestplatz. Tobias Grünfelder wurde in Quitfjell im Super-G Dritter, gemeinsam mit dem Norweger Axel Svindal. Erik Ge aus Kanada siegte vor Hannes Reichelt aus Österreich. In der Fußball-Super League gab es heute diese Resultate. Xamax gewann gegen IB 1:0, St. Gallen und Aarau spielten 2:2 unentschieden und Zürich gewann gegen Luzern 1:0. Und im Davis Cup müssen die Schweizer Tennisspieler in die Abstiegsrunde. Sie verloren den Achtelfinal gegen Spanien mit 1:4.
Das Wetter. Morgen wird es ziemlich sonnig, in den Alpen ist der Himmel sogar wolkenlos. Nur an den Voralpen halten sich auch tagsüber einige Hochnebelfelder. Die Temperaturen steigen im Norden auf 1 Grad, dazu bläst mäßige Brise. Im Süden werden 7 Grad erreicht.
Das Nein in der Pensionskassenfrage. 73% gegen Sie. Fragen an den Innenminister. 73% mit uns. Jubel in der Gewerkschaft. 73% wohin eigentlich? Die weitere Perspektive. Und wieso 73%? Der Kommentar. Dann gut 70% Nein zum Tieranwalt und 77% Ja zu Regeln für Humanversuche. Einzelheiten und Reaktionen dazu. Weiter der Erfolg der Grünen und der Grünliberalen in Zürich. Die Wahlen im Irak und der Südsudan im Aufbruch. Das ist das Thema in International im Anschluss an das heute etwas längere Echo um 18.40 Uhr auf DRS1. Zuerst aber dies, das Echo der Zeit. Eine sehr klare Abfuhr an das Konzept der Regierung bei der beruflichen Vorsorge. Wieso? Und was jetzt? Philipp Burkhardt sprach mit Innenminister Didier Burkhalter.
Herr Bundesrat, das war Ihre erste Abstimmung als Innenminister und gleich die erste große Schlappe. Was haben Sie falsch gemacht?
Also es waren zwei Abstimmungen und ein war eine Schlappe und die andere war ein super Ergebnis. Aber das stimmt schon, das interessiert mehr, was die BVG anbelangt. Das ist klar eine schwierige Vorlage. Das zeigt auch, dass die aktuelle Atmosphäre, politische Atmosphäre, wirtschaftliche Atmosphäre nicht gerade günstig für eine solche Vorlage ist. Aber das zeigt auch, dass wir wahrscheinlich ein Gleichgewicht finden müssen und besonders auch im Bereich der Transparenz in der zweiten Säule noch Hausaufgaben haben. Und diese konstruktive Kritik, die während der Kampagne geäußert wurden, haben wir zugehört und werden wir dann verarbeiten, dass es für die nächste Vorlage und für die nächste Diskussion mit dem Volk eine bessere Basis festgelegt wird.
Sie haben vor wenigen Minuten an der Medienkonferenz gesagt, die Vorlage sei zu früh präsentiert worden. War das ein Vorwurf an Vorgänger Pascal Kuschmann?
Nein, das war einfach eine Lesson learned von dieser Abstimmung. Das heißt, dass ganz klar, wir haben jetzt im Gang eine erste Revision, die noch nicht total umgesetzt ist. Dann kommt gleichzeitig eine zweite. Das war schwierig zu verstehen. Und das haben wir einfach während der Kampagne bemerkt. Und das ist ein Fakt, das ist Tatsache. Und dazu noch, wir hatten im Gange eine Strukturreform, also eine Reform für mehr Transparenz in der zweiten Säule. Und die ist fast fertig im National- und Ständerat. Und da hätte man gute Argumente zeigen können der Bevölkerung, dass wir in Sache Transparenz einfach aktiv sind. Aber das ist noch nicht fertig und wir hatten diese Abstimmung etwas zu früh.
Im Abstimmungsbüchlein liest man vom Bundesrat, wenn es ein Nein gibt, müssten Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzlich finanziell belastet werden. Gibt es eine Vorlage mit höheren Lohnabzügen?
Das müssen wir jetzt eben diskutieren. Was haben wir für Lösungen? Das ist ganz klar für einige Pensionskassen, die jetzt Probleme haben. Dann könnte man zu Sanierungsmaßnahmen gehen sollen. Aber im Allgemeinen für die zweite Säule wird jetzt in den nächsten Jahren, also besonders schon nächstes Jahr mit einem Bericht darüber, die Finanzierungslösungen studiert werden. Und dann müssen wir mit den wichtigsten Akteuren, also die Sozialpartner, das Ganze diskutieren, um die beste Lösung für die nächste Reform zu finden.
Offensichtlich lässt sich das Schweizer Volk einfach nicht gerne an den Sozialversicherungen herumflicken. Bei der AHV ist auch eine Revision im Gang, bei der Arbeitslosenversicherung. Kann man das weiterhin mit Kürzungen durchsetzen?
In der AHV haben wir wirklich keine Wahl. In 5 oder 6 oder 7 Jahren haben wir wirklich finanzielle Probleme mit der AHV. Es sind Milliarden jedes Jahr, die zusätzlich ausgegeben werden müssen. Und dann ist es einfach die Verantwortlichkeit, jetzt Lösungen zu suchen, die nicht noch mehr ausgeben, sondern die AHV eine finanzielle Zukunft geben. Sonst haben wir sowieso die Sanierungsmaßnahmen, die dann noch dramatischer kommen. Dann müssen wir schauen, ob wir gezielt für die Leute, die am meisten Probleme haben, noch etwas geben können. Aber insgesamt muss die Vorlage noch etwas sparen, sodass die Lage der AHV nicht verschlimmert wird mit der Hälfte der AHV-Revision, weil sonst würde es heißen, Sanierungsmaßnahmen müssen wir noch früher finden. Und das ist unverantwortlich.
Bundesrat Didier Burkhalter, im Bundeshaus befragt von Philipp Burkhardt. Keine Erfolgsmeldung für ihn in diesem Thema. Das sah draußen am Berner Stadtrand ganz anders aus in den Büros der Gewerkschaft Unia, welche den Kampf gegen die Reduktion von Leistungen als erste aufgenommen hatte. Elisabeth Pestalozzi war dort.
Um 12:30 heute Mittag war alles klar und am Hauptsitz der Gewerkschaft Unia am Rande von Bern brach Jubel aus. Unia-Co-Präsident Andreas Rieger strahlte übers ganze Gesicht. Stolz auf seine Gewerkschaft mit 200.000 Mitgliedern, die es in dieser Form erst seit 6 Jahren gibt und die gegen die Senkung des Umwandlungssatzes das Referendum ergriffen hatte.
Ja, es ist wirklich ein überwältigender Erfolg für uns als Unia, für die Gewerkschaften, für die Linke. Wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr, die Mehrheit der Leute und der Parlamentarier hat gedacht, das ist klar, diese Rentensenkung, die ist gegessen. Und jetzt dieser Erfolg, also das ist wirklich eine riesige Freude für uns.
Erfolg und Freude zum einen, aber auch ein ganz klares Signal, sagte Paul Rechsteiner, der Präsident des Gewerkschaftsbundes.
Zum ersten Mal überhaupt haben die Bürgerlichen jetzt probiert, die Renten auf breiter Front zu senken. Das Volk hat in einer erdrückenden Mehrheit gesagt, es erträgt keine Rentensenkungen, man darf den Leuten die Renten nicht wegnehmen.
Dieses deutliche Nein sei ein entscheidender Moment in der Geschichte der schweizerischen Sozialpolitik und somit ein deutliches Zeichen für alle künftigen sozialpolitischen Vorlagen. Dies betonte auch SP-Parteipräsident Christian Löwra. Ja, die Abstimmung zum Umwandlungssatz ginge weit über diesen hinaus.
Im breiteren Zusammenhang ist diese Abstimmung der erste Meilenstein in einer massiven Auseinandersetzung um den Sozialversicherungen. Wir haben eine Revisionsarbeitslosenversicherung der AHV, der UVG, also alles Abbauvorlagen der Bürgerlichen, die dieses Jahr noch zur Abstimmung kommen werden.
Den Druck zu sparen, den die Bürgerlichen derzeit bei der 11. AHV-Revision und der Revision der Arbeitslosenversicherung ausübten, würden sie nach heute nicht mehr lange aufrechterhalten können, ist Löwra überzeugt. Und schwenken die Bürgerlichen bei der AHV nicht auf die Forderung der Linken ein, dann werden die Gewerkschaften, nicht zuletzt ermuntert durch das heutige Nein, schnell zur Stelle sein. Unia-Co-Präsident Andreas Rieger.
Wenn die Vorlage nicht substanziell verändert wird, das heißt, wenn die Verschlechterung der Teuerung nicht abgeschafft wird, wenn das Frauenrentenalter nicht kompensiert wird, dann gibt es ein Referendum.
Das Referendum zur Arbeitslosenversicherung hat die Unia bereits beschlossen. SP-Parteipräsident Christian Löwra will das heutige Nein jedoch nicht nur in der Debatte um AHV und Arbeitslosenversicherung ausschlachten. Mit dem wuchtigen Nein von heute sieht er sich auch von den Stimmberechtigten gestärkt in der Diskussion um die Aufarbeitung der UBS-Krise und der Rolle des Bundes darin. Christian Löwra.
Wir müssen sichern, dass Schlussfolgerungen auch zum Beispiel über den Einsatz einer parlamentarischen Untersuchungskommission über eine strengere Regulierung für die Finanzplatz gezogen werden.
Auch dieses Thema, ja oder nein zu einer baldigen PUC, wird in den nächsten beiden Wochen die Session der eidgenössischen Räte prägen.
Elisabeth Pestalozzi. Diese Reduktion von Leistungen sei völlig unnötig, sagten die Initianten. Sie sei unumgänglich, wenn die zweite Säule tragfähig bleiben sollte, sagte die bürgerliche Mehrheit. Und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Der Beitrag von Barbara Wittmer.
Arg kopflastig waren die Argumente der Befürworter eines tieferen Umwandlungssatzes. Die statistische Lebenserwartung, die steigt, und die Kapitalmärkte, die vielleicht in Zukunft weniger hohe Renditen abwerfen als bisher, solche Argumente vermochten das Stimmvolk offensichtlich nicht zu überzeugen. Denn sie spielten im Abstimmungskampf ohnehin eine Nebenrolle. Economy Suisse-Präsident Gerold Bühre sagt, er habe mit einer Niederlage gerechnet.
Es ist zu einer Denkzettelabstimmung geworden vor dem Hintergrund der Vertrauenskrise, die durch die Finanzmarktsituation hervorgerufen worden ist.
Die Ausgangslage der Befürworter sei tatsächlich schwierig gewesen, stellt auch CVP-Präsident Christoph Darbele fest.
Also mit dieser ganzen Diskussion um Abzocker, Finanzkrise und auch die Kampagne war nicht einfach. Also das ist eine Vorlage, die schwierig war.
Ein Nein von mehr als 70% habe ihn trotzdem überrascht, sagt Thomas Daum, Direktor des Arbeitgeberverbandes.
Es ist nicht gelungen, den Mechanismus der zweiten Säule genügend zu erklären. Alles wurde überdeckt von einer eher emotionalen Wahrnehmung.
Und jetzt würden die Probleme in der zweiten Säule einfach hinausgeschoben, warnt der Arbeitgebervertreter.
Es wird mit der Zeit auch dazu führen, dass sich die Vorsorgeeinrichtungen über Beitragserhöhungen finanzieren müssen, um ihre Leistungsversprechen bzw. diejenigen, die das Gesetz vorgibt, auch erfüllen zu können.
Gewerkschaften und linke Parteien, die heute als große Sieger dastehen, setzen hingegen andere Prioritäten. Es braucht einen Rentenüberwacher, der den Pensionskassen und ihren Managern auf die Finger schaue, forderte ehemalige Preisüberwacher und SP-Politiker Rudolf Strahm.
Ich stelle mir vor, dass eine solche Überwachungsbehörde dann auch mehrere Personen, Ökonomen, Asset-Spezialisten und so weiter, haben muss, um diese 2.500 Kassen wirklich zu überwachen. Man darf diese nicht mehr sich selber überlassen, sonst werden sie eben zum Selbstbedienungsladen von Leuten, die sich auch bereichern.
Für SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga sind die vielen Nein-Stimmen vor allem auch ein Misstrauensvotum gegen die Privatversicherungen. Diese könnten tatsächlich einen zu großen Anteil allfälliger Überschüsse im Pensionskassengeschäft einsacken, befürchtet sie.
Ich hoffe, dass Bundesrat Burkhalter jetzt offene Ohren hat, auch für dieses Anliegen. Er muss wissen, die Gewinnverteilung muss neu geregelt werden. Das Geld, das die Versicherten und die Arbeitgeber einbezahlt haben, muss in erster Linie bei ihnen bleiben und darf nicht in diese Versicherungsgesellschaften abfließen.
Zudem verlangen die Abstimmungssieger strengere Anlagevorschriften und mehr Transparenz darüber, wer wie viel verdient mit den versicherten Geldern.
Barbara Wittmer. Die Linke gewinnt eine Abstimmung. Kein regelmäßiges Ereignis in den letzten Jahren und trotzdem nicht ganz unerwartet. Der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz zu Ursache und Wirkung dieser sehr deutlichen Absage an eine Rentenreduktion.
Eigentlich ging es bei der Rentenabstimmung um zwei Fragen. Erstens, berücksichtigt das Rentensystem genügend, dass die Menschen immer älter werden? Und zweitens, was sind realistische Renditen bei der Verwaltung von Altersvermögen? Über beide Fragen lässt sich redlich streiten und das wurde im Abstimmungskampf auch getan. Doch das Nein war nicht das Ergebnis einer Diskussion über diese beiden Fragen. Es kam zustande, weil im Volk Misstrauen herrscht. Misstrauen gegenüber der Finanzwirtschaft, zu der die Versicherungsbranche gehört. Und Misstrauen gegenüber ihren Repräsentanten in Verbänden und Politik. Denn in der Zeitspanne von Finanzkrise zu allgemeiner Wirtschaftskrise verspielte dieser Sektor nicht nur unglaublich viel Geld, sondern er verspielte sein wichtigstes Gut, sein Vertrauenskapital. Das Unverständnis über Gebaren und Gepflogenheiten der Finanzbranche legte sich über die Rentenentscheidung. Im Zug der Boni-Diskussion etwa verbreitete sich der Eindruck, dass das System von nicht nachvollziehbaren Anreizen für Einzelne völlig unkorrigiert weiterläuft, selbst jetzt, wo Staat und Steuerzahler für das Versagen des Systems gerade stehen müssen. Zu diesem Zeitpunkt zu erwarten, dass die Stimmenden de facto der Kürzung ihrer eigenen Rente zustimmen, ist weltfremd. Und auch wenn es sachlich nicht miteinander zusammenhängt, blieb irritierend, dass die Renten der meisten schon ungekürzt im Millimeterbereich üblicher Bonisummen liegen. Mit Neid und Egoismus hat das wenig zu tun, mit gesundem Instinkt für Proportionen hingegen sehr viel. In diesem Klima hätte es das linkspopulistische Wort vom Rentenklau zur Erledigung der Vorlage wohl nicht einmal gebraucht. 73% Nein heißt, das Unbehagen hat sich von der Linken über die politische Mitte bis nach rechts ausgebreitet. Und dafür braucht es in der erzbürgerlichen Schweiz sehr viel. Darum ist das Ergebnis auch ein starkes Signal. Die politische Mitte und vor allem die Wirtschaftsverbände stehen nun unter Druck, sehr viel stärker und aktiver dazu beizutragen, im Finanzsektor Regeln durchzusetzen, die das Volk nachvollziehen kann. Und auch in den laufenden Debatten über die Revision von AHV und Arbeitslosenversicherung werden sie um Zugeständnisse nicht herumkommen. Sonst bleibt das Vertrauenskapital im Volk auf dem Stand, der im heutigen Ergebnis zum Ausdruck kommt, nämlich nah bei Null.
Der Kommentar von Lukas Schmutz.
Nächstes Thema, der Tieranwalt, der in jedem einzelnen Kanton hätte tätig werden, die Interessen des Tieres hätte wahrnehmen sollen. Nicht nötig, sagt das Stimmvolk. Und das, obwohl Tierschutzanliegen in der Öffentlichkeit eigentlich sehr populär sind. Warum dieses Ergebnis? Inlandredakteur Elmar Plotzer auf der Suche nach Antworten.
Prominente aus Kultur und Glamour warben in Zeitungsinseraten für ein Jahr und auch unzählige Leserbriefe unterstützen die Tieranwaltsinitiative. Doch genützt hat es nichts. An der Abstimmungsurne ist das Begehren des Schweizer Tierschutzes sang- und klanglos gescheitert. Das sei keine generelle Absage an den Tierschutz, betont Hans-Jörg Walter, SVP-Nationalrat, Bauernverbandspräsident und prominenter Gegner der Initiative. Aber es gehe um das gesunde Maß.
Wenn man mit den Leuten gesprochen hat, da habe ich auch festgestellt, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gesagt haben, ja, bleiben wir vernünftig, wir unterscheiden zwischen Menschen und Tieren.
Außerdem werde Tierquälerei bereits heute von Amtes wegen verfolgt, betont Hans-Jörg Walter. Dazu brauche es keine Tieranwälte. In der Tat sind die Tierschutzgesetze in den vergangenen Jahren wiederholt verschärft worden. Seit 2003 gelten Tiere juristisch nicht mehr als Sache. Und seit anderthalb Jahren ist ein neues Tierschutzgesetz in Kraft, das bessere Haltebedingungen für Heim- und Nutztiere verlangt. Gut möglich, dass die Schweizerinnen und Schweizer im Moment keinen Handlungsbedarf mehr sehen. Das kann sich auch Antoine Götschel vorstellen, der Tieranwalt des Kantons Zürich.
Es kann auch sein, dass man sagt, wir warten jetzt das Tierschutzgesetz aus dem Jahre 2008 ab in seinen Wirkungen. Und wenn sich dann zeigt, dass hier das in vielen Kantonen ebenso wenig greift wie bis an in das Alte, dass die Diskussion dann wieder relanciert wird.
Doch vorderhand sind die Kantone nicht verpflichtet, Tieranwälte einzusetzen. Und möglicherweise hat Antoine Götschel, der bislang einzige Tieranwalt der Schweiz, den Gegnern in die Hände gespielt. Denn ausgerechnet im Abstimmungskampf wurde bekannt, dass Antoine Götschel in einem Gerichtsprozess einem Angler Tierquälerei vorwarf, weil dieser 10 Minuten gebraucht hatte, um einen kapitalen Hecht an Land zu ziehen. Ein PR-Desaster, sagt SVP-Nationalrat Alexander Baumann, der entgegen der Parteilinie für die Tieranwaltsinitiative war.
Der Fall mit dem Hecht aus dem schönen Zürichsee, der kam wirklich zur falschen Zeit und der entspricht auch nicht meiner Auffassung. Da wurde übertrieben.
Überhaupt sei die Öffentlichkeitsarbeit der Befürworter der Initiative ungenügend gewesen, wie EVP-Nationalrat Rudi Eschbacher selbstkritisch feststellt. Denn das heutige Tierschutzgesetz sei ja schön und gut, aber...
Es ist nicht gelungen, hinüberzubringen, dass die heutige Situation bezüglich des Vollzugs des Tierschutzgesetzes in den Kantonen sehr unterschiedlich und in vielen Kantonen schlecht ist.
Der Vollzug des Tierschutzgesetzes dürfte auf jeden Fall wieder zu einem politischen Thema werden. Und hier gilt es jetzt, Alternativen zu den Tieranwälten zu suchen. Ein mögliches Modell bietet der Kanton St. Gallen. Dort hat der Kantonstierarzt zusätzliche Kompetenzen erhalten. Und um Tierschutzdelikte kümmert sich immer der gleiche Staatsanwalt, der mittlerweile ein Experte in Sachen Tierschutz ist.
Elmar Plotzer. Forschung am Mensch solle gesetzlich sauber geregelt werden, was da erlaubt sein soll und was vor allem auch nicht. Dem haben erstaunliche 77% zugestimmt. Weshalb und weshalb so viele? Geraldine Eicher.
Das Resultat war vorhersehbar. Die Front der Ja-Sager war groß, das Engagement der Nein-Sager klein. Wer will schon gegen einen Verfassungsartikel kämpfen, der die Würde des Menschen in der Forschung festlegt? Die Wirtschaft wurde gnädig gestimmt mit der Erwähnung der Forschungsfreiheit im Verfassungsartikel. Und viele haben auch den Vorteil gesehen, dass nun national einheitliche Regelungen möglich sind. Das Stimmvolk signalisiere eines, sagt CVP-Ständerat Hans-Rudi Stadler.
Dass die Würde des Menschen absolut ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass der Forschung ein Rahmen gegeben wird.
Diesen Rahmen geben soll ein 66 Artikel umfassendes Gesetz, das derzeit in einer Rohfassung vorliegt. Es regelt den Umgang mit lebenden und verstorbenen Personen oder auch Embryonen und Föten. FDP-Nationalrat Rudi Noser rechnet nicht mit hitzigen Diskussionen darüber.
Bei der Humanforschung gibt es ja die biomedizinische Konvention, die international anerkannt ist. Und es geht in erster Linie, diese Konvention auf die Schweiz anzuwenden. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass wir so große Differenzen bekommen. Allerdings muss man sagen, die Diskussionen werden erst nach dieser Abstimmung beginnen.
Und dass diese Diskussionen doch noch intensiv werden, dafür wollen Kritiker wie SVP-Nationalrat Lieni Vöglistaller sorgen.
Das ist auch zwingend nötig, weil ich habe da doch meine Zweifel, dass es das Parlament letztlich schafft, diese Gesetzesvorlage zu verbessern.
Er hofft, dass das Parlament im Gesetz Hindernisse für die Forschung ausräumt, dass es die Bewilligungspflicht einfach regelt oder auch, dass nicht jedes bewilligte Forschungsvorhaben registriert werden muss. Widerstand ist garantiert. Pascal Steck vom Basler Appell gegen Gentechnologie beispielsweise wird sich dafür einsetzen, dass der Schutz des Menschen in der Forschung oberste Priorität bleibt. Besonders wichtig sind ihr wirksame Regeln für die Forschung an unmündigen Menschen. Sie will die Risiken und Belastungen für die Betroffenen minimieren. Der Verfassungsartikel habe nur einen Vorgeschmack darauf gegeben, worüber bald gestritten werde.
Es gibt viele wichtige Punkte, zum Beispiel auch den Punkt der Biobanken und der Umgang mit gesundheitsbezogenen Daten, mit genetischen Daten. Also das wird auch ein Punkt sein, der uns Bauchschmerzen bereitet.
Ob sich diese Bauchschmerzen legen, zeigt sich bald. Die erste zuständige Kommission wird schon im Frühling die Einzelheiten des Humanforschungsgesetzes ausdiskutieren.
Geraldine Eicher. Soweit unsere Berichterstattung zu den nationalen Abstimmungen. Jetzt nach Zürich. Die Regierung der Stadt Zürich, der Stadtrat, wird offenbar grüner. Ein zweiter Wahlgang wird nicht nötig sein, hören wir. Und was das Parlament, den Gemeinderat angeht, ist noch einiges offen. Klaus Ammann in Zürich, zuerst zum Stadtrat, zuerst zur Regierung. Was steht da fest, was noch nicht?
Ja, Sie haben es gesagt, die Zürcher Stadtregierung wird grüner. Die Grünen erobern nämlich einen zweiten Sitz und das auf Kosten der Freisinnigen. Die FDP hat künftig nur noch zwei statt wie bisher drei Sitze. Daneben verteidigt die SP ihre vier Sitze und die CVP ihren einen Sitz. Damit sind also die stärkste und die dritt- und viertstärkste Partei der Stadt in der Regierung vertreten. Weiterhin nicht in der Zürcher Stadtregierung vertreten ist die Schweizerische Volkspartei, die SVP, die aber eigentlich die zweitstärkste politische Kraft ist in Zürich. Sie hat es wie in den vergangenen 20 Jahren auch diesmal nicht geschafft, einen Vertreter in den Stadtrat zu bringen.
Das Stadtparlament ist jeweils, wenn Sie von den letzten 20 Jahren sprechen, jeweils eine ganz andere Geschichte gewesen. Wie sieht es da aus heute?
Ja, Sie hören es vielleicht im Hintergrund, da sind gerade die letzten Resultate eingetroffen und die sind einigermaßen brisant. Im Parlament ist die rot-grüne Mehrheit in der Stadt Zürich nämlich Geschichte. Bisher hatten SP, Grüne und Alternative zusammen eine Mehrheit, wenn auch eine knappe, im Parlament. Nun treten neu die Grünliberalen auf den Plan. Sie erreichen auf Anhieb fast 9% der Stimmen im Zürcher Stadtparlament. Sie können also zusammen mit den christlichen Mitteparteien CVP und EVP in Zukunft das Zünglein oder vielleicht besser die Zunge an der Waage spielen. Die rot-grüne Regierung wird es in Zukunft mit ökologischen Vorlagen nach wie vor einfach haben im Parlament. In finanzpolitischer Hinsicht wird sie jedoch auf mehr Widerstand stoßen als bisher. Fazit vielleicht zu den Parlamentswahlen in Zürich. Die Grünliberalen sind die ganz großen Gewinner. Die SP, aber auch die Mitteparteien CVP und EVP verlieren leicht. Und somit, wie gesagt, ist die Zeit der rot-grünen Mehrheit im Stadtzürcher Parlament vorbei.
Neben Zürich hat ja auch die zweit- und die drittgrößte Zürcher Stadt gewählt, nämlich Winterthur und Uster. Sieht man dort ähnliche Trends?
Ja, das kann man sagen. Also in Uster ist wegen einer Panne noch ganz wenig bekannt, also aus dem Parlament noch gar nichts. In der Stadtregierung wird jetzt bekannt, dass alles beim Alten bleibt. In Winterthur ist es aber so, in der zweitgrößten Zürcher Stadt, dass auch hier die Grünliberalen die großen Sieger sind im Parlament, auch da auf Kosten der SP, aber auch auf Kosten der Freisinnigen gewinnen die Grünliberalen also Sitze. Sie werden auf Anhieb erreichen sie Fraktionsstärke und zwar locker. Und in der Regierung, in der Winterthurer Stadtregierung, da gibt es einen leichten Rechtsrutsch. Die FDP gewinnt nämlich da einen Sitz, den die EVP bis anhin innehatte.
Das heißt, unter dem Strich hat die SP von der Linksabstimmung auf nationaler Ebene, vor dem Erfolg der Linken auf nationaler Ebene offenbar nicht profitieren können. Erste Resultate aus Zürich von Klaus Ammann. Vielen Dank. Zu einem Beitrag aus dem Ausland, Wahlen im Irak. Der heutige 7. März, so wurde im Vorfeld gesagt, werde zum Schicksalstag für den Irak. Die zweiten Parlamentswahlen seit dem Sturz von Saddam Hussein und der amerikanischen Invasion seien entscheidend für Stabilität, für Sicherheit, Versöhnung, Souveränität und vieles andere mehr. Der Wahltag ist vorbei, er hat mit mehreren Anschlägen begonnen, ging dann aber relativ ruhig zu Ende. Die Wahllokale sind jetzt geschlossen. Irene Meyer.
Die Bomben in Bagdad heute früh löschten über 30 Menschenleben aus, aber gegen die Unerschrockenheit der Bevölkerung kamen sie nicht an. Die Irakerinnen und Iraker gingen zur Wahl, als ob es fast ein normaler Sonntag wäre. Dass so viele wählten, vor allem auch Sunniten, die die letzten Wahlen boykottiert hatten, komme einer demokratischen Revolution gleich, schwärmte der Parlamentarier Al-Amaki.
We are seeing now thousands of people coming to the voting centers and voting stations. Well, that denotes that there is sort of a revolution, democratic revolution.
Das mit der Revolution wird sich allerdings erst noch zeigen, wenn das Resultat vorliegt und absehbar mühsame Verhandlungen um die Regierungsbildung beginnen. Denn diese Wahlen werden laut allen Umfragen keinem einzelnen Bündnis eine Mehrheit bringen, mit der sich regieren ließe. Es wird wohl vielmehr eine enge Ausmachung zwischen drei Blöcken, der schiitisch-religiösen irakischen Nationalallianz, der Rechtsstaat-Allianz des heutigen Premiers Nouri al-Maliki und der säkularen, also weltlichen irakischen Liste von Iyad Alawi. Ihm, Alawi, dem nicht-religiösen Schiit, der 2004 Übergangspremier unter den amerikanischen Besatzern war, wird das beste Resultat zugetraut. Das wäre ein Trend weg von den religiösen hin zu den säkularen Kräften. Viele Sunniten haben vor den Wahlen angedeutet, dass sie Alawi und seine Verbündeten wählen werden. Sie sind gegen eine schiitische Dominanz und sie werfen Premier al-Maliki vor, er habe viel zu wenig erreicht in Sachen Sicherheit, Grundversorgung, Jobs und sei zu eng mit Teheran verbündet. Genau das, was auch Alawi kritisiert.
Frankly, what I see is the gross failure of the government providing services and providing.
Die meisten Iraker wünschen sich das Ende des schiitisch-sunnitischen Bruderkampfes und politische Lösungen für die riesigen Probleme. Und auch unter den Kurden im Nordirak brach heute eine neue Zeit an. Die Oppositionsbewegung Goran ist die neue Stimme, die für den Dialog mit den Arabern einsteht und einem grundlegenden Systemwandel, wie dieser Wähler der kurdischen Opposition heute in Sulaymaniyah sagte.
What the people in Iraq in general and the Kurds particularly need and look forward is a change of the system.
Die erdölreiche Region um Kirkuk im Nordirak ist Zankapfel zwischen Arabern und Kurden. Der 7. März 2010 ist auch für die USA ein wichtiges Datum. Der amerikanische Abzug kann in diesem Sommer nur beginnen, wenn der Irak relativ sicher ist und politisch stabil. Es kommt also darauf an, was die Sieger und Verlierer aus diesem Wahltag machen werden.
Deres Nahost-Korrespondentin Irene Meyer über die heutige Wahl im Irak. Zum Schluss noch einmal einige weitere interessante Schweizer Abstimmungsergebnisse aus Kantonen und Gemeinden. Christian Lüscher.
In Graubünden haben die Stimmenden ein großes Reformprojekt Hauchten abgelehnt gegen die Empfehlung der Regierung. Es ging um die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden. In Basel-Land braucht es für den Verkauf von Bier und Wein wieder eine Bewilligung. Die Regierung erhofft sich davon einen besseren Jugendschutz. Fehlbaren Wirten kann die Bewilligung entzogen werden. Im Kanton Solothurn kann der Hochwasserschutz an der Emme gebaut werden. Die Stimmenden haben, wie erwartet, Ja gesagt zu einem Kredit von 10 Millionen Franken. Der Kanton Luzern tritt seine Spitalgebäude an das Kantonsspital ab. Bis jetzt musste das Kantonsspital die Immobilien vom Kanton mieten. Die Genferinnen und Genfer sagen Ja zu einem neuen Energiegesetz. Laut ihm können Hausbesitzer neu dazu gezwungen werden, ihr Gebäude besser zu isolieren. Die Kosten können sie teilweise auf die Mieter überwälzen. Beim Bundesgericht ist allerdings eine Einsprache des Mieterverbandes hängig. Der Kanton Zug schafft bei kantonalen und kommunalen Wahlen die Listenverbindungen ab. Gegner der Vorlage fürchten nun, dass kleine Parteien benachteiligt werden. Wer im Kanton Jura ins Parlament oder in die Regierung gewählt wird, muss sich in Zukunft erst nach 5 Jahren der Wiederwahl stellen. Bisher dauerte die Legislatur 4 Jahre. Im Tessin können Einwohner in Zukunft ihre Gemeinderegierung absetzen. 30% der Stimmberechtigten müssen diese Forderung unterschreiben, dann gibt es Neuwahlen im Dorf oder in der Stadt. Das neue Gesetz könnte schon bald zur Anwendung kommen. In Bellinzona wollen die Grünen Unterschriften sammeln, um die zerstrittene Stadtregierung abzusetzen. Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden erhält die Polizei ein neues Hauptquartier, und zwar im alten Zeughaus von Herisau. Die Stimmenden sagten Ja zu einem 18-Millionen-Kredit für den Umzug von Trogen in den Kantonshauptort. Und ein letztes Abstimmungsresultat: Der Bündner Ferienort Flims schränkt den Bau von Zweitwohnungen ein. Für Ferienwohnungen, die nicht vermietet werden, steht künftig nur noch wenig Fläche zur Verfügung. Zudem erhebt Flims eine Abgabe auf Zweitwohnungen von 500 Franken je Quadratmeter.
So viel vom Echo der Zeit am Abstimmungssonntag. Verantwortlich waren Monika Oetli, Peter Maurer und Lukas Schmutz. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Kasper Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.